100 Tage ist Donald Trump jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Keiner seiner Vorgänger hat in dieser Zeit für mehr Überraschungen gesorgt. In Europa wird man seit dem Amtsantritt morgens oft wach mit der Frage, was sich das Weiße Haus wohl wieder ausgedacht haben mag. 139 Dekrete wurden unterzeichnet, ein Zollkrieg vom Zaun gebrochen, tausende Staatsdiener entlassen. Die Zustimmung für Trump, die schwindet leicht, aber seine Basis, die jubelt. So wie gestern Abend in Michigan, als sich der Präsident in gewohnter Manier als der Größte präsentierte mit dem Versprechen, Amerika in das goldene Zeitalter zu führen. Der unberechenbare 100 Tage Donald Trump, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, das sind meine Gäste. Jessica Berlin ist Expertin für Außenpolitik und Senior Fellow des Center for European Policy Analysis. George Weinberg ist US-Unternehmer in Deutschland und Polen und Vorsitzender der Republicans Overseas Germany. Professor Dr. Jessica Gino Hecht ist Historikerin und Leiterin der Abteilung Geschichte am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Und zugeschaltet aus den USA ist uns Rüdiger Bachmann. Er ist deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor of Economics an der University of Notre Dame in Indiana. Schönen guten Abend dorthin. Wir reden über die Bilanz 100 Tage Donald Trump, und Donald Trump sieht das Ganze so. So sieht er seine Bilanz. Lesen wir das mal kurz. Er hat gesagt auf Deutsch, er hat es nicht auf Amerikanisch gesagt, aber auf Deutsch übersetzt, die besten 100 Tage, der beste Start eines Präsidenten in der Geschichte, und wir haben gerade erst angefangen, da kommt noch viel mehr. Also wir sind gespannt, was da noch kommen wird, aber reden wir erstmal darüber, was bisher geschah. Frau Berlin, 100 Tage Donald Trump, was ist Ihre Bilanz?
Die Bilanz der letzten 100 Tage würde ich mit einem Wort zusammenfassen: Chaos. Wie Sie bereits gesagt haben, also die Unberechenbarkeit ist das, womit alle Leaders weltweit sowie die Menschen in den USA selber täglich aufwachen. Trump lebt davon, Chaos und Unsicherheit unter seinen Mitarbeitern und seinen Unterstützern sowie natürlich im Ausland zu schüren. Er hat für sich selbst das Ziel gesetzt, Amerika wieder groß zu machen. Aber eigentlich geht es darum, sich selbst groß zu machen. Er hat es nicht vertragen, damals vor 4 Jahren gegen Biden zu verlieren. Und sein Chaos, was er stiftet, binnenpolitisch sowie außenpolitisch, war, glaube ich, Teil seines Ziels, ein Zeichen zu setzen. Ich bin jetzt wieder der Chef, nicht nur der USA, sondern der Welt. Und ich bin bitte schön wieder da.
Herr Weinberg, wie sehen Sie es? Sie vertreten die Republikaner hier in Deutschland. Was ist Ihre Bilanz?
Also natürlich ganz anders. Man muss sich das vor Augen führen. Der Donald Trump ist gewählt worden, und zwar mächtig gewählt worden. Er hat alle 7 Swing States bekommen. Er hat 312 Electoral College bekommen. Und knapp 70 Millionen Amerikaner haben ihn gewählt. Er hat etwas versprochen, bevor er gewählt worden ist, dass er bestimmte Sachen machen wird. Und wir können das alles aufzählen. Aber er hat auch konsequent das, was er versprochen hat, seit dem 4. November, seitdem er gewählt worden ist und im Januar im Amt inauguriert worden ist, alles konsequent durchgezogen. Und ich meine, wäre schön, wenn in Deutschland Politiker, die vor den Wahlen etwas besprechen, sich auch nach den Wahlen darüber erinnern könnten.
Okay, also Sie haben eine positive Bilanz. Frau Gino Hecht, wie geht's Ihnen? 100 Tage. Donald Trump?
Na, als Historikerin finde ich zunächst mal diese Obsession mit den 100 Tagen kurios. Das ist eine Anleihe einer ganz anderen amerikanischen Präsidentschaft, eines Demokraten, der vor 90 Jahren regiert. Und seitdem wird das immer wieder bemüht, so ein bisschen medienwirksam. Es ist natürlich eine Zumutung von einem Präsidenten, irgendetwas zu verlangen nach 100 Tagen, wenn er insgesamt 4 Jahre im Amt sein wird. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Leistungsbilanz, sondern wir sprechen hier von Eindrücken emotionaler Art. Da bin ich ganz bei Frau Berlin. Insofern, als das, was wir hier sehen, ist das Stiften einer großen Verunsicherung auf der ganzen Welt, auch im eigenen Land, großen Konflikten, großen Auseinandersetzungen und genau das, was Sie sagen, einem globalen Trauma. Der Griff zum Handy jeden Morgen, was hat er denn nun schon wieder gemacht? Also sozusagen emotional befinden wir uns alle gerade im Rollercoaster. Das hat er geschafft. Viele Sachen hat er nicht nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Er hat es nicht geschafft, sofort die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Das sind alles Versprechen, die er gemacht hat und die er ganz schnell umsetzen wollte. Mhm. Vielleicht sprechen wir darüber
auch noch. Ja, da sprechen wir auf jeden Fall noch darüber, weil das ist ja wichtig. Da kommen wir, damit kommen wir auch gut zu Herrn Bachmann. Herr Bachmann, für Sie als Wirtschaftswissenschaftler, was ist jetzt Ihre Bilanz? Was hat Donald Trump wirtschaftlich geschafft?
Ja, ich würde sagen, ein Desaster. Also ich finde schon, dass man eine erste Leistungsbilanz ziehen kann, so um im Bild zu bleiben. Vielleicht ist zwar noch nicht der Final geschrieben, also in meinem Berufsbild, sondern das erste Quiz in der Vorlesung ist absolviert. Und das hat der Kandidat, da hat er absoluten Fail. Also da ist er durchgefallen. Ökonomisch ist die Bilanz ein Desaster, zum Teil durch die Unsicherheit, aber auch die Handelstheorie, die merkantilistische Handelstheorie, die er hat, die ist ökonomisch sehr veraltet. Empirisch nie bestätigt worden. Wir sehen, haben heute jetzt die ersten harten Zahlen bekommen, nämlich die Vorabschätzung des Bruttoinlandsproduktsentwicklung im ersten Quartal. Das hat sich angedeutet. Wir sehen an den verschiedenen Aktienmärkten, den Anleihenmärkten, den Devisenmärkten, die zeigen alle nach unten. Der Dollar ist nach unten gegangen. Die amerikanischen Staatsanleihen sind teurer geworden, also das heißt, oder billiger geworden. Das heißt, wir haben höhere Zinsen. Die Aktienmärkte sind abgeschmiert. Wir sehen und an den Vertrauensindizes der Verbraucher und der Firmen, da sehen wir schon länger. Und heute haben wir die ersten Daten bekommen und auch noch da sehen wir das erste Mal, denn die Biden-Ökonomie, jedenfalls in einem aggregierten Sinne, die brauchte ja keine Reparatur. Die war ja unterwegs mit Quartalswachstumsraten von 2,5 bis zu 3%. Und Trump hat es geschafft, daraus ein Minuswachstum von 0,3% zu machen. Mhm. Da gibt es ein paar Sondereffekte, da muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist eben eine erste Reaktion auf die Handelspolitik. Und zweitens müssen wir auch demokratiepolitisch schauen.
Machen wir nicht alles auf einmal, das bleiben wir noch mal eben bei der Wirtschaft. Natürlich reden wir gleich über die Demokratie auch, aber ich würde dann gerne den Unternehmer fragen. Für Sie als Unternehmer, Herr Weinberg, was ist denn besser geworden für Sie als amerikanischer Unternehmer, seit Trump im Amt ist?
Also ein Vertrauen. Und Sie haben alles hier erzählt, was er nicht geschafft hat. Vielleicht darf ich auch sagen, was er geschafft hat. Er hat auch etwas Chaos von Biden geerbt. Und ja, für diesen drei Monaten hatte die Inflation von über 4% jetzt auf 2,4% runtergeschafft. Der Ölpreis, der ist von 120 Dollar von Barrel auf jetzt 50 Dollar Barrel runtergekommen.
Das ist insofern eine Rezession etwas erwartet, Herr Augenblick, Weinberg. Augenblick. Sorry. Nein, da muss ich rein. Also der Ölpreis, die Tatsache, dass der Ölpreis gesunken ist, ist Ausfluss einer globalen Rezessionserwartung. Das ist keine Leistung, das ist ein Teil des Durchfallens von Trump.
Okay, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir nicht in den Satz fallen würden.
Die ist gerade nach oben gegangen.
Sonst können wir keine Diskussion führen.
Fakten zählen. Jedenfalls am deutschen Fernsehen zählen die Fakten noch. Das mag in Amerika inzwischen anders sein bei diesem Präsidenten, aber in Deutschland zählen die noch.
Okay, Sie sagen, der Ölpreis ist ein anderer Grund.
Genau, es ist aber der Dollar sehr wichtig
mit diesen für Maler, Fake News durchkommen.
Weil natürlich es ist auch ein Thema in Richtung Putin. Nämlich es ist ja klar, dass Putin eine wirtschaftliche Stärke nur so lange auf die Tagesordnung bringen kann, wenn der Dollar Barrel etwa 70 Dollar ist. Also unter 50 Dollar kommt er in Schwierigkeiten. Auch Benzin, auch Amerikaner fahren sehr viel Autos, die Entfernungen sind groß. Bei Biden waren es zwischen 4 und 5 Dollar der Gallon. Jetzt ist 1,99 Dollar. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Preisgestaltung zukünftig, weil natürlich die ganzen Transportwege zu den Supermärkten und wo auch immer mit LKWs gestaltet werden. Also es ist ganze Menge gute Sachen passiert und das darf man nicht vergessen.
Mhm. Frau Berlin, Sie haben
Fakten bleiben Fakten. Und die Fakten, die Herr Weinberg hier genannt hat, sind alle Fake News. Die stimmen einfach nicht. Die Benzinpreise sind ungefähr gleich geblieben zum Beispiel. Also das stimmt alles nicht.
Und ich war jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen in Amerika.
Also Herr Bachmann lebt in Amerika?
Ich lebe in Amerika.
Getankt. Also das können Sie mir jetzt nicht erzählen.
Jede Woche mindestens einmal. Das brauchen Sie mir nicht erzählen. Und auch das Vertrauen der Unternehmer ist auf historischem Tiefstand, das Vertrauen der Konsumenten ist auf historischem Tiefstand. Die Politikunsicherheit, die wir messen können, ist auf historischem Höchststand.
Das sind alles Bleiben wir mal bei dem Thema, das haben Sie ja auch angesprochen, Frau Berlin, die Frage, Sie haben Chaos gesagt, Verunsicherung und das Vertrauensverlust. Ist das ein Punkt oder wo sehen Sie diesen Punkt auch gerade in der Wirtschaft?
Der Handelskrieg war völlig unnötig und war für einen Schockeffekt gemacht. Das war eine politische und keine wirtschaftliche Strategie.
Also die Erhöhung
vom Weißen Haus. Ja. Einfach einen weltweiten Handelskrieg auszurufen in den ersten Monaten. Er hat die eigene Wirtschaft damit geschadet, aber es ging ihm eben, glaube ich, nicht um eine wirtschaftliche Strategie, sondern um ein Zeichen zu setzen. Er denkt, er kann jetzt mit jedem was neu verhandeln. Er sieht die Welt und macht an sich als ein Zero-Summenspiel. Wenn einer was hat, dann muss der andere was verlieren. Und hierdurch, ich glaube, auf der wirtschaftlichen Ebene, was wir eigentlich bräuchten, ist gleich wie auf der sicherheitspolitischen Ebene, wir brauchen eine sehr klare, objektive Perspektive über diesen Präsidenten als Mensch, der nicht mehr Compos Mentis ist. Also ich sage das ungern. Er ist nicht mehr bei sich, bei seinen Fakultäten. Also er ist, glaube ich, Richtung senil. Das sieht man seit einigen Jahren. Er ist nicht berechenbar, nicht nur, weil er gerne Chaos schürt.
Sondern er hat sehr viele Anhänger, das muss man sagen. Er wird gefeiert. Die Menschen haben ihn gewählt. Also er hat ja anscheinend, trifft er ja etwas, was viele Menschen, wo er viele Menschen eben anspricht. Frau Genuhecht, ist das ein Punkt, wo man sagt, dieses Gefühl, wir machen Amerika wieder groß? War das ein Bedürfnis, was da ist, was Trump eben ganz sehr gut dann bedient hat?
Also Trump ist es sehr gut gelungen, ja, das Szenario eines Armageddon zu schaffen. Also eine Art Apokalypse, die auf die USA zukommt, wirtschaftlicher, politischer, außenpolitischer, jeglicher Art. Und sich selber als der Messias oder der Retter zu stilisieren. Von daher ist es so ein bisschen wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was ist denn hier eigentlich zuerst da gewesen? Aber auf jeden Fall die Wähler, die für ihn gewählt haben, die Wähler, von denen wir gehört haben, mit denen wir gesprochen haben, von denen wir gelesen haben, haben ja sehr oft gesagt, dass sie wegen eines Schreckensszenarios sich für diesen Mann entschieden haben. Also von daher, ob die Bedrohung wirklich reell war oder perzipiert, ist im Grunde dann auch egal. Das ist übrigens in liberalen Demokratien gar nicht unüblich, dass diese Schreckensszenarien sozusagen instrumentalisiert werden, um Wählergunst zu gewinnen.
Ja, aber es ist sehr wichtig zu notieren, die Tatsache, dass viele Menschen ihn unterstützen und für ihn gestimmt haben, ändert nichts an der Tatsache, dass er sichtbar seit Jahren kämpft. Und wir haben während des Wahlkampagnens gesehen, in real time, wie er Schwierigkeiten hatte, Worte zu finden auf der Bühne, wie er sogar eine halbe Stunde lang einfach schweigend auf der Bühne stand und vergessen hatte, quasi,
Trump.
Oh, von Biden könnten, ich habe nicht gesagt, dass es Biden besser ging. Es geht gerade um Trump.
Und das ist
ein sehr wichtiger Punkt, wo zum Beispiel die Chinesen und die Russen bereits Bescheid wissen. Und sie wissen, wie sie mit seiner Persönlichkeit, auch seinem mentalen Zustand umgehen können, um ihn zu manipulieren. Mhm. Und ich glaube, für die Wirtschaft sowie für die Außenpolitik, wir müssen erkennen und das ganz klar und offen aussprechen, wir leben gerade in einer Zeit, wo der wichtigste und mächtigste Mann der Welt nicht mehr berechenbar ist. Wir können nicht auf seine Fakultäten trauen. Und das ist etwas, was eben nicht klar genug kommuniziert wird.
Es kommt noch was hinzu, denke ich.
Herr Bachmann, bitte.
Ich stimme mit der Analyse überein. Ich bin kein Psychologe, insofern will ich da nicht so in die Details gehen wie Frau Berlin. Aber eins ist klar. Anders als unter Trump 1 kann man auch nicht mehr, und das ist wichtig zu verstehen, darauf zählen, dass es sozusagen die berühmten Erwachsenen im Zimmer noch gibt. Die sind auch weg. Ja. Das Personal, die jetzt im Weißen Haus umherum im Weißen Haus im Kabinett sind, das sind Sykophanten, das sind absolute Loyalisten, die alles machen, was Trump will. Und es wird von daher keine Checks and Balances mehr geben durch das Personal, das um Trump herum geht. Ich will noch einen Punkt machen. Die Probleme waren nicht nur perzipiert. Es gab objektive Probleme, zum Beispiel mit der illegalen Immigration in den USA. Übrigens, was Joe Biden lösen wollte und dann Trump verhindert hat in der letzten zusammen. Joe Biden hätte das mit dem republikanischen Senat gerne gelöst. Aus wahlkampftaktischen Gründen hat das Donald Trump verhindert. Aber das war ein objektives Problem. Wir haben objektive Probleme mit zum Beispiel Drogenschmuggel über die Grenzen. Nein, das hat er nicht gelöst. Was ich aber sagen will, es gab durchaus objektive Probleme. Und wäre das eine Präsidentschaft, Trump könnte sogar eine erfolgreiche Präsidentschaft haben, wenn er sich hauptsächlich auf das Migrationsproblem, also den Stopp der Migration, der illegalen Migration und der Drogenproblematik konzentriert hätte und auf Abschiebungen von kriminellen Gangs zum Beispiel. Wenn er das gemacht hätte, ohne jetzt Leute abzuschieben, die vielleicht mal ein Ticket bekommen haben oder vielleicht mal zu schnell gefahren sind oder so, ja, vor 10 Jahren, die schiebt er jetzt ab. Wenn er sich wirklich konzentriert hätte auf diese beiden Dinge, die Grenze dicht zu machen für Drogen und illegale Migration und Abschiebungen von, und es gibt Gangproblematiken in den USA, absolut, die Innenstädte sind zum Teil wirklich nicht in dem Schuss, wie sie sein können. Da haben die Demokraten durchaus auch Fehler gemacht, würde ich sagen. Wenn er sich auf diese beiden Politikbereiche konzentriert hätte und die beiden Ökonomie einfach hätte weiterfahren lassen, dann wäre diese Präsidentschaft vermutlich eine sehr elektoral erfolgreiche. Okay. Alles andere, was er jetzt macht, das ist sozusagen, und man sieht es ja auch in den Umfragen, in den Zustimmungsraten, in den Wirtschaftsdaten, das ist einfach zu viel und das macht die Leute zu Recht.
Herr Weinberg, wie erklären Sie sich das, dass die Zustimmungsraten sinken und dass jetzt auch die Wirtschaft schrumpft? Also gibt es da Punkte, wo Sie sagen, ja, er hätte da vielleicht das eine oder andere doch anders machen sollen?
Also die Zustimmung, das kommt immer darauf an, Sie kennen doch diesen anderen Spruch, vertraue keiner Statistik, die du selbst nicht gefälscht hast.
Es gibt repräsentative Umfragen, Herr Weinberg,
ja, aber diese Umfragen von CNN, man hat dann mehr Demokraten gefragt als Republikaner und. Aber kommen wir wieder zurück.
Also das, Herr Weinberg,
auf seine Charakterdinge, die wir hier negativ versuchen zu sehen, einfach auf die Objektivität, in welcher Situation Amerika sich befand, als Trump jetzt Trump 02 übernommen hat. Das heißt, die Verschuldung des Landes, das sind 36 Trillionen Dollar, die Amerika Schulden hat. Ein Durchschnittsamerikaner hat 160.000 Dollar Schulden. Ein Durchschnittsdeutscher hat 60.000 Dollar. Es geht darum, dass Trump als Erster erkannt hat und auch aktiv dagegen vorgeht, dass die früheren Administrationen nicht gemacht haben, einfach auf Pump zu leben, Dollars drücken und die ganze Welt mit diesen Dollars versorgen.
Trotzdem, gibt es Punkte, wo Sie sagen,
Problematik, das stimmt doch nicht. Und jetzt versucht er das zu stoppen. Das ist jetzt, stellen Sie sich vor,
es kann nur einer reden.
Nein, Moment. Aber keine Fakten. Aber wir müssen bei den Fakten bleiben.
Moment.
Ja, das jetzige Steuerprogramm der Republikaner im Kongress wird die Schulden erhöhen, nicht senken. Man kann diese Lügen von diesem Herrn Weinberg, das machen die Republikaner inzwischen auch in Amerika überall so, lasse ich nicht im deutschen Fernsehen durchgehen. Dann müssen Sie mich rauskicken.
Nee, es geht nur darum, dass immer nur einer reden kann.
Das ist unerträglich, diese Lügen.
Ja. Das ist schon richtig, aber wir müssen diese Lügen machen, dass im deutschen Fernsehen noch immer Meinungsfreiheit existiert.
Es geht,
Fakten gelten
und nicht. Es gibt keine Meinung über Fakten, Herr Weinberg, okay? Darüber gibt es keine Meinung zu haben. Das verwechseln Sie immer und Ihre Partei.
Okay, aber
es geht hier um Fakten und die Fakten müssen zählen.
So, die Fakten sind positiv. Die Entwicklungen in Amerika geht jetzt in die richtige Richtung. Der Trump will diese 36 Trillionen reduzieren und dazu kommen unter anderem diese asymmetrische Zölle, die existieren seit 50 Jahren. Und das
Herr Weinberg, heißt
in Ordnung
das, dass Sie,
bringen und. Wir müssen jetzt auch wirklich mehr zu sachlichen Fakten und ökonomischen Rahmenbedingungen kommen und nicht jetzt auf den Trump ständig rumtrampeln.
Es gibt keine Ökonomen, die diese Zölle für gut heißen. Da würde ich ganz gerne mal dabei bleiben. Frau Berlin, gibt es einen Punkt, wo Sie, was erwarten Sie da, wie das weitergeht? Also der Handelskrieg, der jetzt begonnen ist, geht es darum, mit einzelnen Ländern dann den Deal zu machen? Also was denken Sie, wie sich das weiterentwickelt?
Das ist gerade was Trump anstrebt. Er hat neulich in einem Interview gesagt, er habe bereits 200 neuen Deals geschlossen. Das natürlich war gelogen. Es gibt nicht mal 200 Länder auf dieser Welt, mit denen er solche Deals hätte schließen können. Aber das sei sein Ziel, neue Deals zu erarbeiten. Das Problem ist natürlich der Umgang, die Schaden in der Zwischenzeit. Und vor allem viel mehr als die wirtschaftlichen Verluste, es ist die Vertrauensverluste, die der amerikanischen Wirtschaft langfristig umso mehr schaden werden. Der Rest der Welt hat gesehen, wir können uns nicht auf Stabilität in den USA verlassen. Wie kann ich dann dort die USA als einen Standort für meine Produktion, für mein Unternehmen aufbauen? Und das wird langfristig das Brand America richtig schaden.
Herr Vorgino, Herr Becht, ist das genau der Punkt, dass Trump redet von America first, aber besteht nicht die Gefahr, dass es am Ende America alone ist? Also das ist das, was Amerika ja ausgemacht hat, eben mit allen in der Welt und auch natürlich zu handeln und miteinander zu arbeiten. Also dass das sich ändert, ist das ein fundamentaler Wandel, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch grundsätzlich?
Also wir sprechen ja hier über die ersten 100 Tage. Ich möchte mal sagen, es geht hier nicht um die Zukunft und ob das jetzt alles funktioniert. Und es geht auch nicht um Trump 1.0, sondern es geht um diese 100 Tage. Und wir können, glaube ich, konstatieren, dass in diesen 100 Tagen die Marke Amerika, wenn wir sie denn so nennen wollen, bereits Schaden genommen hat. Das Ansehen Amerikas hat Schaden genommen, die Zuverlässigkeit Amerikas hat Schaden genommen, die Bündnisfähigkeit der USA hat Schaden genommen. Also wir steuern hier schon in diesen ersten 100 Tagen auf ein völlig anderes Amerika zu. Und nun kann man sich überlegen, muss das so sein und wo wollen wir damit hin? Aber auf jeden Fall ist das Versprechen Make America Great Again ja zunächst mal ein Domestic Promise. Nicht? Das ist ein Versprechen, was den Wählerinnen und Wählern gegeben wurde. Das ist nicht mir gegeben worden oder vielen anderen Ausländern, die nicht in den USA wohnen, sondern das ist zunächst mal eine innenpolitische sozusagen Strategie.
Nur wenn das so wirklich dieses Vertrauen verloren gegangen wäre, da frage ich mich, warum die Japaner 600 Milliarden Dollar in USA jetzt investieren wollen. Warum die Saudis 500 Milliarden Dollar nach Amerika schicken. Warum Apple hat gesagt, wir werden 500 Milliarden in die Wirtschaft in Amerika investieren. Also wenn dieses Vertrauen so kaputt gegangen wäre, da frage ich mich, warum die großen Länder und die großen Firmen gerade jetzt nach Amerika reingehen, warum die ganze Welt versucht, also die Einzelpersonen nach Amerika zu kommen. Sie wissen ja, dass über diese grüne Grenze oder wie man das nennt, sind 145 Nationen gezählt worden. Also auch einzeln, die Menschen wollen nach Amerika. Also wenn dieses Vertrauen, wenn das so lang so furchtbar wäre, der Präsident so schrecklich unzuverlässig wäre, von wo soll denn dieses Kapital reinkommen, das jetzt weltweit versprochen
wurde? Kapital nicht in diesem Zusammenhang gar nicht so viel miteinander gemein habe. Erstens möchte ich diese Zahlen, die Sie da nennen, noch mal gerne überprüfen. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Consumer-Index, den ich gesehen habe, von einem starken Vertrauensverlust, auch übrigens innerhalb der USA, gesprochen hat. Und ich meine, es ist ja also das weiß doch jeder, dass in Europa die Menschen weniger bereit sind, inklusive der Investoren, aber auch Touristinnen oder Schüler oder sonstige Interessenten, immer weniger interessiert sind, mit den USA zu kooperieren, dorthin zu fahren, Urlaub zu verbringen. Meine Kollegen wollen überhaupt die Grenze gar nicht mehr überschreiten.
Bei den Wissenschaftlern merkt man das stark.
Richtig. Ja. Das bedeutet, also Vertrauensverlust ist nachweisbar und auch messbar. Und das liegt jetzt nicht an meiner persönlichen Meinung, sondern dafür gibt es Indizes. Und ich frage mich, wie Sie die dann rechtfertigen wollen.
Ich würde ganz gerne mal Herrn Bachmann noch mal dazu, Herr Bachmann, weil Sie jetzt in den USA ja auch sind. Wenn wir mal von der Wirtschaft noch mal den Blick auch ein bisschen weiten auf die Gesellschaft. Also er sagt ja auch, also wie nehmen Sie da die Stimmung wahr? Wir merken das ja auch an die Universitäten stehen stark unter Druck. Die Förderung zum Beispiel für Harvard soll eingestellt werden. Er nennt Demokraten radikale Irre. Also wie hat sich das verändert? Oder wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Die Stimmung ist mies, eindeutig. Und wie gesagt, erstens ist es messbar. Da hat die Frau Kollegin ganz recht. Man braucht da nicht auf Anekdoten irgendwelche anekdotischen Zahlen schauen, sondern die Stimmung ist messbar und alle diese Indizes sind im Keller, auch die weltweiten, die internationalen Vertrauensindizes, was Amerika angeht, sind im Keller. Ja, die Stimmung ist mies. Man merkt sowas, was, glaube ich, Hannah Arendt beschrieben hat als erstes Kennzeichen des Faschismus, den Rückzug ins Private. Also die Kollegen interessieren sich für March Madness, für den College-Fußball mehr. Man redet einfach nicht über Politik. Man redet über Netflix-Serien zum Beispiel. Und man will mit Washington einfach nichts mehr zu tun haben.
Mhm. Und aber man kommt auch nicht klar, man kommt auch nicht in eine Protestbewegung. Ja? Also die Protestbewegung ist ja jetzt...
Ja, man kommt ja dünn, die ist sehr dünn. Wie gesagt, es ist eine Lähmung da. Und, aber das ist ja auch real. Also man hat Angst, Professoren haben Angst, möglicherweise von ihren Studenten verraten zu werden, Forschungsmittel gekürzt zu bekommen, Probleme an der Grenze zu bekommen, Anwaltskanzleien haben Probleme, die möglicherweise Migranten, die in der Abschiebehaft sitzen, verteidigen, die bekommen immer stärker Probleme, zum Beispiel beim Grenzübertritt. In Zukunft wird gedroht, mit der Steuerbehörde Probleme zu machen. So eine Bürokratie ist schon mächtig und wenn sie in den falschen Händen eingesetzt wird, dann kann sie natürlich Leute massiv schaden. Und das gilt eben besonders für die Wissenschaft, ja, aber auch die Presse und die Justiz. Wir sehen jetzt Richter, die abgeführt werden vom FBI. Also die Unabhängigkeit der Justiz ist massiv gefährdet. Wir haben eine konstitutionelle Krise, eine offene Verfassungskrise, über die keiner mehr so richtig spricht. Trump wurde vom obersten Gerichtshof angeordnet, die Rückkehr von Garcia aus dem Folterknast in El Salvador zu ermöglichen, to facilitate. Und gestern hat Trump in einem Interview gesagt, I could bring him back, but I won't.
Also er sagt, das ist eine offene Verfassungskrise. Er könnte ihn zurückbringen, aber er macht es nicht. Okay.
Genau, ja. Er macht es als eine offene Verfassungskrise, eine offene Missachtung eines Urteils des obersten Verfassungsgerichts, die mehrheitlich republikanischen Richtern besetzt ist. Also wie soll die Stimmung da gut sein? Ja, also wir sind in einer Situation Anfang der 30er Jahre Deutschland vergleichbar.
Ja, Frau Berlin, würden Sie es ähnlich sehen, wenn Sie über die Demokratie in Amerika jetzt urteilen? Weil nach wie vor, es gibt viele Unterstützer für Trump. Er ist gewählt worden mit der großen Mehrheit.
Jein. Also eine harte Wahrheit ist, dass die USA nie so freiheitsliebend war, wie das Branding, wie die Marke Amerika das in der Welt verbreitet hatte. Und das sage ich auch als US-Amerikanerin. Ich bin geborene Deutsch-Amerikanerin mit doppelter Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, diese Krise ist wirklich ein Moment der Wahrheit für die USA. Und auch ein Moment der Klarheit für die ganze Welt. Wer sind diese USA eigentlich? Wir haben nicht genug Zeit in dieser Sendung, durch die ganze Geschichte von der Freiheitsfrage in Amerika zu sprechen. Aber von den ersten Anfängen mit dem Völkermord gegenüber den indigenen Völkern auf dem amerikanischen Kontinenten bis hin zur Sklaverei und Jim Crow, bis hin zu der Watergate-Zeit und was wir auch jetzt erleben. Rechtsstaatlichkeit und Freiheit für alle war nie von allen Amerikanern gewollt und erwünscht. Es gab immer Kräfte und Menschen in den USA,
die und das ist ganz wie so ein Pendel, dass es mal in die eine oder in die andere Richtung
ausschlägt. Im Sinne von Mehrheit. Ja. Aber was ich meine, ist eigentlich, dass es viele Menschen gab und gibt in Amerika, die nicht an Freiheit und Wohlstand für alle glauben.
Da würde ich doch gerne die Historikerin mal zuhören.
Historikerin kann das gerne ergänzen. Ja. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass der Trump nicht aus einem Vakuum entstanden ist. Mhm. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo langfristige historische Impulse von Isolationism und auch Rassismus und Nativismus in Amerika jetzt wieder im Vordergrund stehen. Mhm. Und es ist eine Frage für das Volk und für die Wähler, für die Menschen in Amerika. Was für ein Land wollen wir sein?
Frau Ginohecht, wie sehen Sie es? Ist das
ein wunderbarer Kommentar. Herzlichen Dank. Ich hätte es wirklich nicht besser sagen können. Und ich möchte vielleicht einfach nur noch darauf hinweisen, dass das nicht nur ein strukturelles Problem ist, sondern es hat auch in der Vergangenheit immer wieder Präsidenten und Kandidaten gegeben, die genau diese Zwiespältigkeit sehr gut verkörpert haben. Also was Frau Berlin sagt, ist ja im Wesentlichen, es gibt diese Marke, nicht, sozusagen das Exportprodukt Amerika, was auch viele von uns kennen und worüber wir sprechen. Und dann gibt es diese Realität, die eben außerordentlich gespalten ist, eine gespaltene Gesellschaft um Themen wie zum Beispiel Gleichberechtigung oder Selbstbestimmung oder Gleichheit der Chancen und andere Dinge mehr. Das ist ein Diskurs, den haben Sie wirklich seit 250 Jahren und er bewegt sich immer in die eine oder andere Richtung. Für eine Wissenschaftlerin ist trotzdem dieser Moment besonders interessant, weil wir jetzt einen dieser Turning Points haben in der Geschichte oder sogar in der Gegenwart, wo man sehen kann, wie fest, wie resilient ist diese liberale Demokratie wirklich? Wie sehr schafft es der verfassungsrechtlich orientierte Staat, sich hier zu wehren oder zumindest durchzusetzen? Und wie sehr sind die USA in der Lage, im internationalen System wieder zurückzufinden zu einem Equilibrium, das immerhin ja das Resultat des Ersten und des Zweiten Weltkrieges war, nämlich eine multinationale, interdependente Gesellschaft, die auch ökonomisch verzahnt miteinander ist, um künftige Weltkriege miteinander zu verhindern. Mhm. Das ist genau das System, was wir jetzt im Moment gerade abbauen. Also das ist eigentlich wie so ein Reagenzglas, was wir uns da anschauen.
Herr Weinberg, sehen Sie das? Also sehen Sie...
Darf ich da noch mal kurz
eine Sekunde, ich würde ganz kurz Herrn Weinberg noch haben und dann sehen Sie die Probleme, also sehen Sie, dass es sich Menschen Sorgen machen um die Demokratie im Land?
Ich glaube, dass wir in verschiedenen Sozialkreisen in den USA uns bewegen. Ich sehe das überhaupt nicht und ich muss mich wirklich verwehren, wenn man die knapp 300 Jahre alte amerikanische Verfassung und Demokratie hier zurück auf Sklaverei oder alte Geschichten hier schrieb, da muss man schon natürlich sagen, was auch in Europa in den letzten 1000 oder 1500 Jahren alles passiert ist und welche Abwicklungen hier in dem Ersten, Zweiten Weltkrieg alles hier passiert. Also ich möchte dem wirklich sehr stark widersprechen. Ich glaube an die Demokratie. Es gibt es diese drei Hauptkontrolleure der Demokratie. Das ist das Kongress, das ist das Senat und dann letzten Endes auch der Präsident. Es gibt es diesen unabhängigen
Aber wenn er Entscheidungen des Supreme Court zum Beispiel nicht akzeptiert?
Wann hat er den Supreme Court nicht akzeptiert?
Trump hat gerade in den letzten Wochen. Das ist super
Es geht jetzt um die Ausweisung der Kriminellen, der M13 oder MS-13 oder diesen einen Kriminellen.
Er ist kein Krimineller. Also die US-Regierung hat selber vorm Gericht zugegeben, dass dieser Mann aufgrund einer Administrative Error, also ein Verwaltungsfehler, deportiert worden ist. Also sie haben das selber als Fehler eingeräumt. Das US Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, hat ja gesagt, dass die US-Regierung, dass die Trump Administration es ermöglichen soll, also facilitate, dass dieser Mann zurückgebracht wird. Und er wehrt sich dagegen. Er sagt, nein, ich mache es nicht.
Es gibt es halbe Million Kriminelle, die nach Amerika gekommen sind.
Wir haben gerade über diesen einen Mann geredet.
Wenn man eine Bereinigung des Systems macht,
reden
da
wir
können
jetzt
natürlich
Reinigung.
Auch solche Fehler passieren.
Es geht um eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, illegalen Leuten, die mörden, vergewaltigen und solche Sachen machen. Das muss bereinigt werden.
Okay, Herr Bachmann, bitte.
Ja, also Herr Weinberg erzählt einfach Geschichten, muss man sagen, Geschichten aus dem Paulanerpark. Aber dann sollten wir das nicht beachten. Ich möchte ein bisschen widersprechen der Historikerin. Die lange Linie, da stimme ich zu, vor allen Dingen für das 19. Jahrhundert. Da gab es diese Diskussion immer wieder zwischen Demokratie, zwischen Republik. Was sind wir, eher eine Republik, eine Demokratie? Ich würde sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Konsensus war dann doch, und zwar zwischen Republikanern und den Demokraten, auf den man sich immer verlassen konnte, dass es sich hier um eine demokratische und eine republikanische Demokratie, um eine konstitutionelle Demokratie und Republik handelt. Und noch unter Biden, und wenn ich das Argument, das ja auch Sie gerne gebracht haben, auch der Herr Weinberg immer gebracht hat, er wurde von so vielen Amerikanern gewählt. Das ist das demokratische Argument. Das Problem ist, Amerika ist eben keine reine Demokratie. Und übrigens hat noch unter Biden, die Demokraten haben dasselbe Argument gemacht gegenüber den Republikanern unter Biden. Biden wurde so stark gewählt, wir können jetzt alles machen, was wir wollen. Und dann hat der republikanische Senator von Utah, Mike Lee, der wirklich ein Trumpist ist, hat damals gesagt, zu Recht gesagt, wir sind keine reine Demokratie, wir sind eine konstitutionelle Republik. Und so genau ist es. Das heißt, es sind immer beide Elemente. Es ist eben nicht so, dass nur weil jemand mit großer Mehrheit, ehrlich gesagt so groß war, die Mehrheit am Ende gar nicht, das wird auch übertrieben. Aber selbst wenn die Mehrheit, wenn man die Mehrheit in den jetzigen Zeiten in der Polarisierung als relativ groß ansieht, gibt es eben die andere Säule, nämlich die der Republik, der republikanischen Institutionen, zu denen nicht nur der Kongress und der Präsident gehört, sondern eben auch das Justizwesen, das Wissenschaftswesen, das Universitätswesen und das Medienwesen. Und alle diese Säulen der republikanischen Kontrolle, ja, die werden gerade zerstört und geschleift, der Trump-Administration. Und diese Art von Populismus, diese reine nackte Demokratie, dass der Präsident im Grunde genommen ein Wahlkaiser ist, darauf läuft es hinaus,
und dass er durch Dekrete regiert.
Durch Dekrete regiert, das ist ein Ausdruck dessen, aber die Philosophie dahinter ist, dass wir eine imperiale Präsidentschaft haben, ein Wahlkaisertum. Das ist wirklich neu, jedenfalls würde ich sagen, in der Nachkriegs-USA. An Reagan hätte das nie gewagt,
Also er füllt die Rolle auf eine andere Art aus.
Ja, ganz andere Art, und das ist wirklich ein Epochenbruch. Und das ist übrigens nicht neu, das hat er übrigens, wird Herr Weinberg vielleicht gar nicht so gefallen, das hat er aus Europa geklaut. Das Vorbild hier ist nämlich Viktor Orban.
Okay, ja, ich leider nicht so stehen lassen. Frau Gino-Hecht möchte gern widersprechen und ich muss auch gucken, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deshalb
ich würde nur ganz kurz sagen, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dieses Problem nicht mehr so bestand, dem würde ich entgegenhalten, dass genau dieses Lippenbekenntnis, was wir ja jetzt hier offensichtlich auch noch miterleben, für die Demokratie in Frage gestellt wurde durch die Bürgerrechtsbewegung, die Watts Riots, die Watergate-Affäre und den konstanten Missbrauch exekutiver Macht seit den 70er Jahren, wenn nicht sogar schon vorher. Wir können da jetzt nicht einsteigen, ich möchte das wirklich nicht so stehen lassen, was Sie gesagt haben. Ansonsten,
das ist aber eine wirklich andere Qualität. Eine andere Qualität von Trump.
Ich würde gerne noch mal die letzten Minuten nutzen, weil wir müssen auf jeden Fall noch mal kurz auf die Außenpolitik schauen, Frau Berlin. Da würde ich gerne Sie mit ins Boot holen, noch mal zu diesem Thema, weil wir haben bei der Beerdigung des Papstes dieses Bild nun alle gesehen, wie Donald Trump mit Zelensky im Petersdom spricht. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass Trump sich weiter einsetzt für die Ukraine?
Hoffnung ist es nicht, aber es geht auch hier nicht um Hoffnung, es geht um Taktik. Trump ist extrem emotional. Das haben wir in seiner ersten Amtszeit längst und immer wieder erlebt. Er springt auf quasi das letzte Wort, auf den letzten, der mit ihm im Raum war, der ihn beeinflussen konnte. Sitzt er da mit Zelensky und hat irgendwie einen schönen Moment? Dann tippt er was gegen Putin. Aber telefoniert er mit Putin, und ich garantiere es Ihnen, wird er dann wieder Zelensky kritisieren und sagen, warum haben die Ukrainer diesen Krieg denn nur angefangen? Und dieses Hin und Her ist nichts, was Hoffnung irgendwie schafft, sondern es ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also die Ukrainer machen es soweit richtig, soweit sie können. Sie versuchen, diese Momente zu schaffen. Sie nutzen auch ihre Verbündeten, also Emmanuel Macron, Meloni aus Italien. Sie versuchen quasi andere, mit denen Trump kein persönliches Problem hat, als Botschafter. Aber die Wahrheit ist, Trump identifiziert sich stark mit Putin und mit den Russen. Und das schon seit Jahrzehnten. Er hat auch was persönlich gegen Zelensky, und das wird immer wieder problematisch werden, Also Hoffnung dürfen wir nicht haben, sondern Europa und die europäischen Verbündeten und globalen Verbündeten der Ukraine müssen zusammen entschlossen die Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine mit übernehmen.
Herr Weinberg, wie sehr glauben Sie, dass Trump, wie groß ist sein Interesse an der Ukraine, an Europa überhaupt?
Also ich darf Sie nur erinnern, diese Unterstellungen, was er denkt, was er macht und so weiter, da will ich gar nicht drauf abgehen. Ich darf Sie nur erinnern, dass bei Obama hatte Putin Krim annektiert. Während der Zeit, als Trump Präsident war, gab es keine begonnenen Kriege. Und als jetzt der Putin Ukraine überfallen hat, das war on the watch von Biden. Mit keinem Staatsmänner in Europa wollte Putin über einen Frieden diskutieren. Natürlich war das ein Schlagwort, dass er innerhalb von 24 Stunden dort Frieden macht. Aber zumindest er versucht, es gibt es Gespräche und außenpolitisch bewegte Trump sehr viel. Er hat dieses Abraham-Abkommen abgeschlossen während seiner ersten. Er versucht jetzt auf Iran einzugehen, dass Iran keine Atomwaffen bekommt. Wenn Iran diese Atomwaffen in der Hand hat, da wird in den ganzen Nahen Osten ein wahnsinniges Durcheinander geben, weil dann natürlich Saudi-Arabien, Irak oder wer auch immer auch Atomwaffen haben will. Ja. Und er versucht auch einen Druck auf Israel auszuüben, dass man nicht vorangenommen, vorzeitig dort die Anlagen bombardiert, sondern dass man versucht, erstmal auf friedlichem Wege diesen Konflikt zu machen. Und zu Europa, da komme ich jetzt auf Ihre
wir
Frage.
Wir haben nur noch 3 Minuten. Ich würde ganz gerne Frau Gino Hecht und
Rubio hat also klare Bekenntnis zu NATO abgegeben im Namen des Präsidenten.
Also ist es genau der Punkt, Frau Gino Hecht, dass jemand wie Putin halt eben Herrn Trump noch eher akzeptiert und dass da auch eine Chance drin liegt?
Ich glaube, wir müssen wirklich über die Faszination von Herrn Putin sprechen für Trump. Das ist eben ein Absolutist. Ne? Und das ist eigentlich das, was Trump, da bin ich ganz bei Ihnen, im Grunde genommen auch will. Da geht es um ganz persönliche Motive und nicht um Grand Strategy. Denn das ist ja genau das, was wir im Moment vermissen. Wir sehen keine Strategie. Es gibt keine Trump-Doktrin. Es gibt keinen außenpolitischen Kurs, den man irgendwie darstellen oder projizieren oder auswerten kann. Das macht es ja auch für Leute wie uns so schwierig zu sagen, wo geht denn die Reise hier eigentlich hin? Also von daher glaube ich, dass wir haben es hier mit einer sehr persönlichen Form von Vorliebe für Putin und andere absolutistische Herrscher zu tun. Und ich glaube, dass sich dieses Feld auch noch weiten wird in Zukunft, wenn die USA auf diesem Kurs bleiben.
Mhm. Herr Bachmann, was bedeutet das für das transatlantische Verhältnis? Europa hat diesen Weckruf ja gehört, versucht sich selber da eigenständiger, unabhängiger zu machen, investiert viel mehr in die Verteidigung, in die Rüstung. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, darauf müssen wir uns eben auch einstellen und das ist genau der richtige Weg, den Europa da auch führt?
Ja, absolut. Also ich tut mir leid, aber ich muss der Historikerin schon wieder ein bisschen widersprechen. Es gibt natürlich ein Framework, mit dem man darüber nachdenken kann, nämlich das ist die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts. Trump hat ja überhaupt auch eine Faszination nicht nur mit Putin, sondern mit dem 19. Jahrhundert. Daher kommt auch seine Faszination von Zöllen und so weiter als Hauptquelle von Staatseinnahmen und eben die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts. Deswegen, er glaubt eben, dass er die Welt mit Putin, er selbst und Xi Jinping sozusagen unter sich aufteilen kann. Und es wird auf die Europäer ankommen. Die Europäer müssen jetzt begreifen, das gilt sowohl geopolitisch als auch eben geoökonomisch, dass die Zeit, in der Freihandel und damit nicht so sehr, wie groß bist du, sondern wie produktiv bist du, wie attraktiv bist du ökonomisch, relevant ist. Die Zeit ist vorbei, sondern jetzt kommt es auch auf Größe an, auf schiere Größe. Und das bedeutet, entweder werden die Europäer geopolitisch und geoökonomisch untergehen oder es wird einen größeren Vereinigungsschub Europas geben, in der Europa sich sozusagen als vierter Pol in dieser multipolaren Welt, die vielleicht fünfpolar sein wird, zusammen noch mit Indien als aufstehende Großmacht, zu behaupten. Also das ist die einzige Chance für Europa zurzeit. Es muss ein bisschen lernen, sozusagen die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts wieder auszuüben. Natürlich idealerweise mit dem Ziel der Überwindung derselbigen eines schönen, fernen Tages.
Okay, wir sind gespannt. Wir sind am Ende dieser Sendung. Deshalb
für den Übergang wird man das machen müssen.
Ja. Ich bin schon wieder nie einverstanden.
Ja, aber wir haben
am Telefon.
Genau. Da haben die Zuschauer nichts von. Da müssen sie noch mal wiederkommen. Ja. Wir sind jetzt am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Frau Berlin. Gerne. Vielen Dank, Herr Bachmann in Indiana, Herr Weinberg und Frau Gino Hecht für diese Diskussion. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war Phoenix, unsere Runde. Und jetzt kommt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai. Bis dann. Tschüss.